Spieltag 1 ist rum. Die Punktelieferanten melden sich wieder zurück an gewohntem Ort und gewohnter Stelle. Wir haben eine ganze Menge mitgebracht. Ihr könnt euch also auf eine pickepackevolle Episode freuen, wie immer. Aber bevor wir reinstarten, möchten wir uns wirklich ganz, ganz herzlich nochmals bei euch bedanken für den irren Support in den letzten Wochen. Es macht einfach richtig Spaß mit euch und wir freuen uns wirklich, hier für euch sitzen zu dürfen und zu produzieren. Und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns hier auf Spotify unterstützt, ein Follow dalasst, uns eine Bewertung dalasst. Und dann freuen wir uns auf viele weitere schöne Episoden mit euch. Wir gehen rein.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Melo, alte Säule. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Viel passiert, der Ball rollt. Erzähl, wie hast du es erlebt? Wie geht's dir?
Erstmal wahrscheinlich ungewohnt, ne, für die Mitmanagerinnen und Mitmanager, dass Simon heute mal das Intro gemacht hat. Ne? Aber wir sind ja interaktiv, wir sind neu, wir wollen neue Wege gehen. Das heißt, wir wechseln uns auch in dieser Thematik mal ab. Ist ja nicht nur immer Melo mit seiner Stimme hier, ne, der die Einleitung macht. Von daher hast du richtig gut gemacht, Junge. Freut mich. Sehr gut. Bist okay, natürlich auch durch eine Feuertaufe hier gegangen. Ne?
Durch eine harte Schule, ja.
Harte Schule, genau. Ja. Nee, mein Wochenende, ja, wie war's? Ich habe heute bei Amazon eine neue Apple TV-Fernbedienung bestellt, denn meine ist irgendwie futsch gegangen. Ich habe sie von der Wand geknallt. Oh. Sonntag, Mittag, als es dann in der 89. Minute beim Stand von 2-2 an Elfmeter für Magdeburg gab. Alle wissen ja, ich bin Schalker, durch und durch. Und die Fernbedienung war es dann auch. Durch. Zum Glück wurde der Elfmeter dann wieder zurückgenommen. Das mal so zur meiner Laune am Sonntag. Ja, und Freitag und Samstag, ich habe mich einfach mega gefreut, dass es endlich wieder losging. Ne? Ich habe mit den Füßen geschart am Freitag und habe mich mega auf dieses Spiel gefreut und ich wurde auch nicht enttäuscht, so wie viele, viele andere auch. Es war ein sehr spannendes, ein sehr abwechslungsreiches Spiel und naja, Leverkusen hat mal wieder Leverkusen-Dinge gemacht. Ne? Aber dazu gleich mehr unter Recap. Ansonsten war es eigentlich dann auch ein ganz entspannter Samstag, also easy peasy, Konferenz, geilste Produkt auf der Welt, hab mir alles reingezogen, was ging. Meine Frau war jetzt nicht so amused, dass jetzt neben dieser ganzen Sommervorbereitung mit Kickbase dann jetzt auch schon das erste Wochenende ausschließlich der Bundesliga gewidmet wurde. Also ist das im Leben. Kriege ich auch schon wieder hin, Strauß Blumen oder so und dann ist alles wieder gut.
Ja, man muss da so seine Taktiken anwenden, ne? Also Kompensationen müssen an mancher Stelle auf jeden Fall mal sein. Bevor wir in den von dir schon angeteaserten Recap starten, haben wir zwei echt interessante Community-Fragen mitgebracht, die wir vorab für euch beantworten möchten. Und zum einen fragt Crisinho, ob wir lieber Stammspieler von schlechten Teams oder Einwechselspieler von guten Teams aufstellen. Ja. Melo, wie siehst du das?
Für mich eine ganz klare, glasklare Antwort. Einwechselspieler von guten Teams. Und das gibt einfach auch die Erfahrung. Und ich habe mir die Punkte mal angeguckt jetzt in der App. Ich verweise da immer nur auf mein Paradebeispiel Tell dafür, was der abgerissen hat als Edeljoker in der letzten Saison. Dafür könntest du zwei Stammspieler eines schlechten Teams hinstellen. Das ist mir auch zu viel Kopfschmerz jedes Mal, immer wieder, da auch nicht zu wissen, wie performen diese Mannschaften, also diese vermeintlich schlechten Mannschaften. Und von daher gehe ich ganz klar mit Einwechselspielern von guten Teams. Da weißt du, was du bekommst. Alleine schon durch, je nachdem, wie viele Einsatzzeiten, Minuten, die sie bekommen, dann natürlich auch noch Mannschaftsbonis etc. pp. Bin ich ganz ruhig bei.
Ja, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was ich auf diese Frage antworte, habe ich mich dabei erwischt, wirklich ein bisschen unsicher zu sein. Also auf der einen Seite liebe ich auch den Gamble und die Upside, die einfach Einwechselspieler von Top-Teams mitbringen. Du weißt, okay, wenn ein Coman, ein Gnabry oder wer auch immer in der 60. Minute für den FC Bayern München reinkommt, dann können die dir noch richtig, richtig krasse Punkte liefern. Und das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit und bin da auch nicht sofort unruhig, wenn ich sehe, okay, die sitzen auf der Bank, weil ich weiß, okay, die können trotzdem noch was bringen. Aber es mausern sich natürlich auch wirklich im Laufe einer Kickbase-Saison so ein paar Spieler von schlechten Vereinen zu recht stabilen Punktern. Und wenn ich jetzt irgendwie einen starken Innenverteidiger von Kiel oder Pauli im Team habe, der mir auch trotz Niederlagen immer so seine 60 bis 80 Punkte im Schnitt holt, dann weiß ich, was ich habe und fühle mich damit irgendwie auch wohl. So, dann kann ich auch vielleicht mal auf eine Punktebombe von 200 alle 5-6 Spieltage verzichten, wenn ich weiß, okay, ich habe da einen Kieler, der mir immer die soliden 80 bringt jede Woche. Ist immer so ein bisschen, muss man abwägen, aber ich glaube, ich würde mich eher auch deiner Aussage anschließen und sagen, Risiko first, geht ruhig mit Einwechselspieler von Top-Teams, die wirklich auch gute Aussichten auf Einwechslung haben. Also, genau, ne, man sollte wirklich dann nur auf die Spieler gehen, bei denen man auch wirklich davon ausgehen kann, die sind die erste, die zweite Wechseloption.
Ja, wobei man das natürlich auch in Relation setzen muss. Nicht falsch verstehen, jetzt nicht das ganze Team hier aus irgendwelchen Einzelspielern von Top-Teams, Einwechselspieler von Top-Teams jetzt spicken, sondern es muss natürlich eine gesunde Mischung da sein, logischerweise. Ne? Also im Idealfall hast du natürlich von beiden etwas im Team. Ist klar, ne? Dann kommen halt die Punkte oben drauf. Von daher ist für mich immer auch wichtig, mal zu schauen, wie ausgeglichen sollte denn so ein Team dann auch sein.
Ne? Ja, ach Mensch, da sind wir uns doch im grundlegenden
einig. Das geht mir jetzt zu smooth los in dieser Saison. Aber wir sprechen ja gleich noch über die Content-Creator-Liga übrigens.
Genau.
Und über unsere Matchday-Challenge.
Genau, und an die Matchday-Challenge angelehnt, habe ich eine zweite Frage mitgebracht für uns, Melo. Mhm. Und zwar fragt Patz Hummels, schönes Namensspiel, habt ihr allgemeine Tipps für die Challenges? Lieber Rohpunkter oder Scorer? Oder hat Matchup Prio? Steckt viel drin in der Frage.
Ja, eine Menge.
Wenn du mir den Vortritt, wenn du mir den Vortritt lässt, dann würde ich als Erster darauf antworten. Mhm. Das Schöne an den Challenges ist einfach, dass du aus dem gesamten Kickbase-Pool wählen darfst. Und das mache ich mir sehr, sehr gerne auch zu nutzen, dass ich da wirklich auf Matchups gehe. Also ich suche mir 2, 3, 4 interessante Teams raus, die in meinen Augen gute Matchups haben. Und versucht dann schon auch die maximal mögliche Anzahl an Spielern dieser Teams in die Challenge einzubauen und dann natürlich ans Budget anzupassen. Weil, ja genau, man hat halt einfach diesen Vorteil, man kann auf Matchups gehen. Wenn du jetzt eine ganz normale Liga spielst, eine ganz normale Saison hast, dann kannst du ja nicht beeinflussen, wer auf den Markt kommt, ob du die Spiele auch bekommst oder nicht. Und von daher bist du da so ein bisschen ja, oder sind dir da so ein bisschen die Hände gebunden, auf gezielt auf Matchups gehen zu können. Und deshalb würde ich schon sagen, Matchup hat bei mir Priorität in den Challenges. Mhm. Und dann gehe ich schon auch auf Star Power. Also dann habe ich lieber den Scorer drin als den Rohpunkter. Aber das ist wirklich meine spezielle Vorliebe. Ich mag das halt einfach auch so in die Challenge am Wochenende reinzugehen und dann Tore und Assists abzufeiern. Fette grüne Balken, klar, die kannst du halt bei Rohpunkt dann natürlich auch bekommen, aber die Upside bei Scorern ist natürlich immer größer, sage ich jetzt mal. Aber du musst natürlich auch die Scorer erwischen. So, du gehst vielleicht auf einen, weiß ich nicht, Gnabry, und da kann es natürlich dann auch mal passieren, dass er halt, wenn du ihn aufstellst, nicht trifft, aber dafür halt der Konkurrent Olysee auf der anderen Seite oder so. Das ist natürlich immer so ein Abwägen, so ein Risikospiel. Und bei Rohpunktern, da kannst du schon davon ausgehen, okay, wenn ich die aufstelle, da weiß ich, was ich bekomme, der holt mir meine 120. Muss man irgendwie gucken. Persönliche Vorliebe, genau. Scorer und ganz klar Matchup-Prio.
Genau. Und da, das ist jetzt, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, weil die Kunst an der ganzen Geschichte, das richtige Team zusammenzustellen, ist ja, jetzt Beispiel mal in unserer Challenge, die ja jetzt den ersten Spieltag hinter sich hat. Wir sind knapp 600 Manager in unserer Challenge, also gerne noch weiter rein. Also so einfach war es noch nie, ja, 222 € Cash abzukassieren. Vermeintlich Topspieler bei guten Matchups, bei 600 Managern locker 500, die den gleichen Namen aufstellen. Ja, dann immer noch diese Idee zu haben, nochmal reinzugucken in die Matchups, und da bin ich auch bei dem Stichwort, Matchup-basiert aufzustellen, ergibt sich einfach aus der Challenge heraus, und ich habe ja einen Warenkorb, ich kann ja aus allem auswählen, was ich will, da wirklich auch nochmal den vermeintlichen Hidden Jam nochmal rauszusuchen, der gegebenenfalls wirklich diese Explosion hinlegen kann, weil nur so wirst du dich von anderen abheben in so einer Challenge. Wenn du genauso aufstellst wie alle anderen auch, hast du nichts gewonnen. Auch insbesondere nicht in so einem Championship-Modus, wo du dann am Ende die besten 5 Spieltage zusammengezählt bekommst, um am Ende dann, wie gesagt, diese 222 Euro zu kassieren. Also immer mal wieder reinzuschauen, sich ein bisschen detaillierter mit den Matchups und den Teams auseinanderzusetzen, ein bisschen aus der Historie heraus, Erfahrungen irgendwie mit einfließen zu lassen, Tools nutzen. Ich kann da super gerne Shoutout an unseren lieben Freund und Content-Creator-Kollegen Micha Kickbase Nerd verweisen mit kbnerd.de. Mega geiles Tool, wo du nochmal Scouting-Möglichkeiten hast und dann immer wieder Matchup-bezogen auch sein Content dir reinziehen kannst. Welches Team in diesem Matchup lässt die meisten Punkte zu? Auf welcher Position? Ne? Also was weiß ich, guckst du dann bei Bochum die Mittelfeldspieler an, die lassen gegen die Stürmer der Bayern am meisten Punkte zu. Gehst du direkt auf die Bayern-Spieler, ne, bei so einem Matchup und so weiter und so fort. Immer so ein bisschen dieses kleine Mühe, intensiver in der Planung und in der Vorbereitung deiner Teamzusammenstellung. Und ich glaube, dann hast du da auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ganz weit oben zu stehen. Ob du wirklich dann immer ganz oben stehst oder einmal ganz oben stehst, ist natürlich absolute Glückssache. Weil wie gesagt, du musst einfach diesen einen Unterschiedsspieler oder diese Unterschiedsspieler finden, um dich dann gegen den 500 anderen, die gleiche vermeintliche Aufstellung, Matchup bezogen wählen, dann auch zu unterscheiden.
Sehe ich absolut genauso wie du, Melo. Ich bin auch froh, dass du das angesprochen hast. Ich glaube, wir können unterm Strich sagen, Challenges sind dafür da, auch Experimente zu machen. Probiert genau. euch da aus, weil wenn man den Einheitsbrei aufstellt jede Woche, wie 500 oder 1000 andere Manager auch, dann kann man so eine Challenge nicht gewinnen. Man muss halt dieses Fingerspitzengefühl haben. Man muss wirklich die unerwarteten Punkte auch finden, erwischen, dass man halt in so einer Challenge auch ganz oben stehen kann. Stichwort Punktelieferanten Championship. Kommt da auf jeden Fall noch rein. Also wirklich, wir haben fette Preise, haben wir jetzt in den letzten Wochen hier im Podcast auch schon mehrfach erwähnt, auch in unseren Social Media Stories. Kommt da rein, es lohnt sich wirklich, leichter kommt man nicht an fette Preise dran. Und dadurch, dass wir den Championship-Modus spielen, ist auch noch überhaupt nichts verloren, wenn man den ersten Spieltag verpasst hat. Es sind immer noch 33 Spieltage zu spielen, es zählen die 5 punktstärksten Spieltage eines jeden Managers. Das heißt, ihr könnt jederzeit einsteigen, euer Team aufstellen und es macht richtig Spaß. Also jetzt auch das erste Wochenende war schon richtig, richtig nice. Du bist vor mir gelandet, Melo.
Danke, GG an dich. Danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Ja, danke.
Genau, ich habe das Team tatsächlich zusammen mit meiner Freundin aufgestellt. Und
viele Grüße.
Richtig aus. Ich war recht zufrieden. Die 1000 geknackt, 1123 Punkte habe ich gemacht. Mein bester Punkter war Pascal Groß mit 243 Punkten beim Dortmunder Heimsieg. Ich hatte einen Xavi Simons drin mit einer Vorlage. Ansonsten tatsächlich keine Scorer. Das war ein bisschen enttäuschend. Aber ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch noch 33 weitere Spieltage, um es deutlich besser zu machen oder zusammen mit meiner Freundin. Aber bei dir lief es besser. Gibt es bei dir irgendwie einen Spieler, den du hervorheben möchtest? Ah, Kramaric, klar, den Kramaric, MVP hast du aufgestellt.
Den MVP hatte ich aufgestellt. Und du hast ihn übrigens richtig gut gecallt in unserer ersten Vorbereitungsepisode für den letzten Spieltag. Also das sieht man mal, ne? Mehrwert ist hier auf jeden Fall gegeben.
Generell, es sind tatsächlich jetzt in der Vorbereitung auf diese Episode ist mir aufgefallen, dass einige Takes, die wir letzte Woche abgegeben haben, eingetroffen sind. Ne? Hier Bino Gittens, viele, viele Punkte geliefert. Kramaric, habe ich gesagt, gegen Kiel, klares MVP-Potenzial. Er ist MVP geworden. Ich habe gesagt, ich sehe Gnabry ganz klar vor Tell. So ist es gekommen, aber dazu gleich mehr. Ihr merkt, man kann hier auch wirklich was mitnehmen. Man muss uns so nur vertrauen.
Ja, was nehmen wir mit? Lass uns mal in den Recap, oder? Haben wir noch irgendwas in unserer Einleitung? Ich glaube, können wir schon rübergehen, ne? Learnings und Emotionen des vergangenen Spieltags. Rein geht's.
Recap,
Simon.
Recap, ja.
Wie war's? Wie gesagt, ich warte auf meine Fernbedienung. Die müsste heute oder morgen wieder da sein. Also müsste dann geliefert werden. Das war zweite Liga.
Fangen wir mal an mit meinem Lieblingsteam, dem SV Werder Bremen. Gemischte Gefühle jetzt nach dem Wochenende, sage ich ehrlich. So
Justin!
Jinma! Golazo! Ja, also das hat es natürlich versüßt am Ende, dass er nach seiner Einwechslung das wichtige 2:2 geköpft hat. Richtig geil, erster Spieltag, erstes Tor von Justin Jinma. hoffentlich eins von vielen Toren in dieser Saison. Das, da bin ich natürlich auch vom Sofa aufgesprungen, ne? Ganz klar. Da habe ich mich sehr gefreut. Zum Spiel selber, ja, gemischte Gefühle. Also ich glaube, unterm Strich muss ich mit dem 2-2 zufrieden sein und ist wahrscheinlich auch leistungsgerecht. Wie es zustande gekommen ist, waren so auf und oder eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also ich habe Bremen mit Ball und was die Spielanteile angeht, deutlich stärker gesehen als Augsburg. Die haben wieder viele lange Bälle gespielt, haben dann da vorne mit Tietz und Essende zwei Brecher gehabt, die Bremen schwer verteidigen konnte, sind dann auf zweite Bälle gegangen und so. Es war so wieder so ein bisschen Augsburger Antifußball, was ich halt irgendwie nicht so fühle. So, dann ärgere ich mich immer, dass sie mit so einer destruktiven Spielweise irgendwie immer durchkommen und dann ihre Punkte holen. Dann haut uns da Elvis Rexbejay auch noch aus 20 Metern das
schönes Ding, ey.
Ball da in den Knick und den macht er halt auch nur alle 3 Jahre.
Grundsätzlich geile Tore an diesem Spieltag, ne? Eröffnungsspiel, Chaka, das erste Ding. Ein Strahl, Alter, das ist jetzt schon Tor der Saison, meiner Meinung nach, ne?
Absolut.
Seitfallzieher, Demirovic, genau das Gleiche. Alter, ey, Verwalter, ey.
War ein guter Spieltag, ja. Ja. Aber Bremen hat es halt bei den Gegentoren auch ja, selber sich die Eier da reingelegt, schlecht verteidigt. Also, dass Augsburg 2 Tore macht, das kommt nicht von ungefähr. Und hinten raus hast du halt dann wirklich auch eine Portion Glück, ne, dass halt ein Tor von Augsburg aberkannt wird, wo ich zumindest anhand der TV-Bilder nicht ganz klar auflösen konnte, ob es wirklich ein Handspiel war. Also, ich finde, da hat Bremen wirklich Glück. Und dann halt diese Handszene mit Anthony Jung, wofür es in wahrscheinlich 8 von 10 Fällen Elfmeter gibt. Den gab es jetzt für Augsburg nicht und natürlich war ich da sehr, sehr froh. Aber ja, wie es dann unterm Strich zustande gekommen ist, hinten raus, war dann schon auch glücklich und von daher bin ich mit dem Punkt, glaube ich, mehr als zufrieden. Mhm. Mehr Gesprächsstoff hat aber der FC Bayern geliefert, Melo, Sonntag. Und damit wollen wir auch reinstarten. FC Bayern heftig, oder? Palinha, Guerrero und Tell. Null Minuten.
Tell habe ich direkt verkauft.
Was ist da passiert? Was zur Hölle ist da passiert? Genau. Da wurden doch alle gebrochen.
Ja, ist auch so. Auch die Boué-Besitzer, ne? Himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt, ja, bei Elfmeter verursacht. Also auch da wirklich. Also, ich weiß nicht, ob es genauso wie bei Stuttgart, sprechen wir gleich auch noch drüber, einfach ein blöder, schlechter Tag war, ja, weil gegen Wolfsburg, so eine Performance dahin zu legen, kennt man eigentlich anders von den Bayern, insbesondere am ersten Spieltag. Und bei den Ansprüchen, die sie sich da auch auf Fahne schreiben, ja, hier der Leverkusenjäger Nummer 1 zu sein oder eher der Meisterschaftsfavorit zu sein. Aber das war ja wirklich, das war ja nix.
Das war nichts, nee. Und,
auch Kimmich, Alter. Kimmich gedraftet, mega geil. Ich dachte, das wird jetzt hier auf seiner neuen alten Position, das wird der Heilsbringer, auch für mich und meine Punkte. Was hat er gemacht? 70 Punkte?
Ja, lass uns bei Kimmich bleiben und mit dem vielleicht mal reinstarten. Kimmich gerne. Jetzt wieder im zentralen Mittelfeld. Aber er punktet nicht mehr so wie zu seiner besten Zeit im zentralen Mittelfeld. Nur, ich glaube, 78, 79 Punkte. Ja. Durchgespielt, Sieg mit dem FC Bayern, klar, 2 Gegentore kassiert und so, ne, und Wolfsburg hat es auch nicht schlecht gemacht, gehört alles zu weit dazu, aber das waren trotzdem immer Spiele, in denen Kimmich trotzdem seine 120, 130 gemacht hat ohne Scorer und jetzt halt 50 Punkte weniger, lässt dann so ein bisschen Fragen zurück und deshalb, ich glaube, wir müssen das jetzt auch für die Community mal so ein bisschen einsortieren, was können wir jetzt von Kimmich erwarten, ist das jetzt so die Benchmark? Nimmt ihm Pavlovic da einiges weg? Nimmt ihm Musiala da einiges weg? Die invers spielenden Außenverteidiger, die auch immer ins Zentrum gehen, tummelt sich da jetzt einfach zu viel, dass zu wenig Ballbesitz für Kimmich bei rausspringt? Was sagst du?
Also ich hoffe ja sogar, dass es so ist und es vielleicht auch irgendwann dann in mittelfristiger Zukunft, wenn es genauso ist, dass diese inverse Spielweise von Kompany einfach im Fokus ist, dass er dann wieder auf die Außenposition wechselt. Weil ich glaube, alle anderen haben deutlich mehr oder andersrum, haben mehr Punkte gemacht als ein Kimmich, ne?
Ja, also glaubst du, das ist jetzt so eine Punkteausbeute bei engen Spielen, die wir bei Kimmich jetzt regelmäßig erwarten müssen, oder war das jetzt eine Ausnahme?
Ich hoffe, dass es nur eine Ausnahme ist. Ich glaube, wir werden es erkennen, wenn es jetzt am nächsten Spieltag der Fall ist, dass er wird ja sogar in Frage, ob er auch als Kapitän auf dem Platz läuft. Ne? Er wird ja jetzt wieder starten, ist nicht das Problem. Also er wird doch die Saison durchspielen. Die Frage ist einfach nur, wie viele Punkte wird er uns bringen. Und da habe ich echt Befürchtung, dass das nicht der alte Kimmich ist, den wir da sehen. Ich gucke gerade nochmal parallel in die Mittelfeldzentrale der Bayern, wie das da aussieht, was die Punkte angeht. Das ist alles...
Um den Managern...
Selbst Upamecano mehr.
Um den Managern da aber, glaube ich, auch so ein bisschen einen Tipp mit an die Hand zu geben. Wir brauchen mehr Sample Size. Wir brauchen einfach mehr Spiele, um das bewerten zu können. Das war jetzt ein Spiel. Genau. Das kann eine Ausnahme gewesen sein. Das kann jetzt aber auch die Regel sein. Aber die Regel können wir erst ableiten, wenn wir halt mehrere Spiele davon gesehen haben, in denen Kimmich so punktet wie jetzt gegen Wolfsburg. Und von daher Füße stillhalten, Kimmich weiterhin im Team behalten und dann nach 5, 6, 7 Spielen, da kann man dann sich nochmal neu zusammensetzen. Dann werden wir das auch hier an Ort und Stelle in diesem Podcast nochmal besprechen.
Exakt.
Dann kann man ein Zwischenfazit ziehen und dann kann man auch Lösungen ableiten, wie man mit Kimmich vorzugehen hat.
Nicht nur Kimmich, grundsätzlich für alle Spieler, denn ich habe so viele Nachrichten bekommen mit Panikverkauf, soll ich Stiller verkaufen, sprechen wir gleich auch noch drüber, Stiller, habe ich auch im Team, Alter, auch gebrochen. Was machen wir jetzt? Leute, das ist ein Dauerlauf, Kickbase, ja, das ist kein Sprint, werdet hier nicht verrückt nach dem ersten Spieltag, wenn da jetzt mal eine Mannschaft oder ein Spieler nicht performt hat, beobachtet es, ja, wir beobachten es auch für euch und geben euch dann schon die richtigen Erkenntnisse zur richtigen Zeit, von daher genau richtig, Simon. Die Frage ist, ob du 5 Spieltage wartest oder vielleicht sogar schon nach 2 oder 3 Spieltagen eventuell auch schon eine Erkenntnis daraus ziehen kannst. Ab und zu sieht man das schon. Wenn nicht, wartest du halt und dann werden wir da schon auf euch zukommen mit den richtigen Erkenntnissen. Oder ihr werdet sie auch schon selber erkennen, die Erkenntnisse.
Kimmich wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen hier weiterhin Thema sein. Darauf kann man sich verlassen. Also die Personale werden wir ganz genau im Blick behalten. Lass uns zur nächsten Personale gehen und die ist Joao Palhinha, der 55 Millionen Transfer aus der Premier League, die Holding Six, die Tuchel letztes Jahr unbedingt haben wollte und nicht bekommen hat, die hat jetzt Kompanie bekommen, aber der scheint ihn nicht zu wollen.
Pavlovic, zack, habe ich auch verkauft in der Vorbereitung.
Ja.
So wie viele andere oder fast alle anderen auch.
Also, dass sich Palhinha vielleicht schwer tut oder auch ein Spieler ist, worüber ich auch schon nachgedacht habe, der vielleicht nur für spezielle Matchups sich lohnt oder vielleicht auch eher so ein Champions-League-Spieler ist, dass du den in der Champions League brauchst, der einfach dir hinten die Position hält und dann abräumt gegen gute
Bayern.
Teams.
Das ist Bayern. Da kann jeder diesen gleichen Job machen. Da machen die keine Unterschiede zwischen Bundesliga und Champions League. Eher sogar ein Downgrade. Also was dann ist eher die Bundesliga die zweite, beziehungsweise ja doch die zweite Geige, je nachdem, wie sie dann performen. Aber ich, sorry, dass ich da ins Wort falle, aber ich sehe da keinen Unterschied zwischen Champions League und Bundesliga, was die Einsatzzeiten oder die Möglichkeiten angeht, irgendwie eher in der Champions League gegen vermeintlich stärkere Teams da besser zu performen. Das Bayern, Alter, die müssen auch in der Champions League rasieren und das werden sie nicht durch einen Palhinha besser machen als in der Bundesliga ohne.
Ja, ich habe einfach nur versucht, irgendwas heranzuziehen, was ich verwenden kann, um die Situation einschätzen zu können. Die,
vor allem 0 Minuten, Alter. Ich hätte ja wahrscheinlich vielleicht nochmal die letzten 15, weil er irgendwie noch nicht fit ist oder sich erst, was weiß ich, einfinden muss, aber das hätte es von der Molise erwarten können. Aber der hat ja auch sofort gestartet. Also
genau, das lässt mich nämlich auch fragen zurück. Warum 0 Minuten? Also so, um sich in eine Mannschaft zu integrieren und um diese Spielidee zu adaptieren, um sich einzuspielen mit seinen Mitspielern, brauchst du ja Spielzeit. Und dann brauchst du Spielzeit auf Wettkampfniveau und somit halt auch Spielzeit in der Bundesliga. Und dass er halt dann wirklich 0 Minuten sieht und die ganzen 90 Minuten auf der Bank versauert, das finde ich so seltsam, ne? Dass er wirklich dann auch nicht mal hinten raus eingewechselt wird. Und das bereitet mir schon als Palhinha-Besitzer Sorgen. Also ich wüsste jetzt nicht, ich bin glücklicherweise kein Palhinha-Besitzer und von daher ist es auch schwer, sich da jetzt reinzudenken und klare Empfehlungen auszusprechen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie einen super interessanten 30, 35 Millionen Spieler auf dem Markt sehe, bei dem ich mir auf jeden Fall sicher sein kann, dass der spielt, würde ich wahrscheinlich verkaufen.
Tendiere ich genau dahin. Muss ich dir ganz offen und ehrlich auch so
ich sagen. Sogar schon,
das auch bestätigen.
Ich würde sogar schon auch bei 20 Millionen Spielern drüber nachdenken. Ja. Ich weiß nicht, wenn jetzt ein Amiri auf dem Transfermarkt ist, ich glaube, ich würde vielleicht ist es auch dann ein Aktionismus, aber ich würde es nicht ausschließen, Palinha abzugeben und mir einen Amiri dafür zu holen.
Ja, das gleiche Guerrero Davis?
Ja, da Guerrero auch, ne? Haben wir alle gedacht, dass der als Stammlinksverteidiger in die Saison gehen wird. Wechsel-Hickhack, Vertragsverlängerungs-Hickhack um Davis. Guerrero auch ein Pokal in der Startelf. Vom Spielertyp her haben wir alle gesagt, ey, das ist genau der Spielertyp, den Kompany liebt. Der spielt dieses Inverse, der zieht von außen nach innen, beteiligt sich am Spielaufbau. Und dann sehen wir die Aufstellung gegen Wolfsburg und Davis startet so aus dem Nichts. Und auch Guerrero sieht 0 Minuten, also er wurde ja auch nicht mal eingewechselt, ne? Und dann hat man sich ja schon, echt, ey, Guerrero, den hatten wir doch alle hier irgendwie als Hidden Gem, als Deal der Saison auf dem Zettel und jetzt kriegt er dann 0 Minuten. Was machen wir denn jetzt mit dem? Und das würde ich jetzt aber so ein bisschen mehr auch an der Leistung von Davis festmachen und die war gegen Wolfsburg wirklich nicht berühmt. Also ich finde, Davis hat da kein gutes Spiel gemacht. Und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass am kommenden Spieltag gegen Freiburg Guerrero in der Startelf stehen wird als Linksverteidiger. Und von daher würde ich an Guerrero festhalten und den auch am kommenden Spieltag aufstellen und dann nach dem zweiten Spieltag Bilanz ziehen.
Werbung. Hey Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal, ob für eure Beine, Rücken oder Schultern. Sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50. P-E-L-I 5-0. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende. Genau. Ja, sehr gute Empfehlung. Und Bertella haben wir gar keine Möglichkeit, irgendwas einzuschätzen, oder? Weil ich glaube, das ist nicht so ganz klar, weil einfach auch so ein bisschen dieses aus der Vorsaison im Hinterkopf bleibt. Super Joker, Edel Joker, der wird niemals schaffen, sich da im Mittelfeld jetzt erstmal mittelfristig, und damit meine ich diese Saison, da irgendwie festzuspielen und dann gegen einen, was weiß ich, Gnabry, Olis, Sané, wenn er wieder da ist, sich da auf den Außen festzuspielen. Coman scheint ja weg zu sein. Da geht ja irgendwie Al-Hilal oder so, ne? Ist ja, glaube ich, da irgendwie bisschen Rumors drin. Das ist auch ein Ding, ne, für 20 Millionen. Also da kenne ich viele Manager und mich, wie gesagt, eingeschlossen in der Content Creator Liga, der ihn da sehr motiviert, zum Glück aber auch nicht zu motiviert, overpaid hat. Ich habe ihn jetzt trotzdem noch gewinnbringend verkauft und mir dafür jetzt Garcia geholt, zum gleichen Preis. Da sehe ich eher die Einsatzchancen. Also dabei Tell war.
Ja, was ich da so ein bisschen komisch finde, ist, dass wir ja noch wenige Tage vor jetzt dem Wolfsburg-Spiel so ein bisschen aufs Glatteis geführt wurden. Da wurde nämlich, da kam ein Liga-Insider-Artikel und ich glaube auch irgendwie Pressekonferenz von Kompany oder so, wo er sich sehr, sehr lobend über Tell geäußert hat und man so ein bisschen den Vibe bekommen hat, ey, Tell wird so ein Breakout-Spieler in dieser Saison, deutlich mehr Startelf-Einsätze als letztes Jahr. Der wird eine viel größere Rolle spielen, hat sich jetzt in der Vorbereitung wohl auch gut gezeigt. Der steht definitiv vor einem Coman und vor einem Müller. Ja, und dann, also dass Gnabry und Olis in der Startelf standen, davon habe ich davon bin ich ausgegangen, ne? Das habe ich ja auch letzte Woche im Podcast gesagt. Ich sehe Gnabry vor Tell. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und Gnabry hat ja sogar auch durchgespielt und dann auch am Ende sein Tor gemacht. Alles schön und gut. Aber eingewechselt wurden Müller und Coman und eben nicht Tell. Und das finde ich so komisch, dass wirklich man da so ein bisschen aufs Glatteis geführt wurde als Tell-Besitzer und dann so bitter enttäuscht wurde. Und es macht es super schwer greifbar, wie jetzt das Standing von Tell wirklich ist. Natürlich spielt es ihm in die Karten, dass jetzt ein Coman wahrscheinlich noch wechseln wird. Ich gehe davon aus, dass da auf jeden Fall noch was passiert in entweder Al-Hilal oder halt irgendwie noch Premier League. Aber der wird gehen. Ja, und dann wird Tell natürlich in der Hierarchie weiter oben angesiedelt sein. Aber ist das... Wir haben jetzt gemerkt, wir können uns auf nichts verlassen. Und wollen wir so einen Spieler im Team haben, der uns Kopfschmerzen bereitet, der aber trotzdem eine hohe Upside mitbringt. Nicht zum Beginn der Saison, ne? Gerade der Einstieg in die Saison ist super wichtig, punktetechnisch, dass man nicht abreißen lässt, dass man Punkte sammelt. Und von daher, ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen und habe sie ja auch per WhatsApp sogar empfohlen, ihn abzugeben. Mhm. Und mit Garcias oder, glaube ich, einen guten Ersatz gefunden. Also ich glaube, auch da, so wie bei Palinha, wenn sich irgendwas in dem Preissegment auf dem Markt tummelt, dann würde ich wahrscheinlich auch Tell abgeben, ja. Mhm.
Ja.
Weil ganz klar. Gnabry hat jetzt sein Tor gemacht. Ulis wird weiterhin spielen, denke ich. Also für mich ist die Flügelzange momentan halt sehr, sehr safe. Und das heißt, Tell wird auch am kommenden Spieltag nur ein Wechselspieler sein. Wenn überhaupt.
Wenn er wenigstens ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen hätte, ne? Also, wie gesagt, auch gerne beobachten, wer sich noch nicht trennen kann oder möchte, ne? Und wenn jemandem reicht, dass er 20 Minuten Einsatzzeit bekommen hat und da vielleicht auch, was weiß ich, 40, 50 Rohpunkte macht plus Mannschaftsboni und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Aber das ist mir für den Preis auch viel zu wenig und zu viel Kopfschmerz.
Ja.
Lass mal rübergehen.
Wir gehen rüber.
Wir wechseln mal das Team.
Zu Borussia Dortmund. Da haben wir nämlich auch ein 0-Minuten-Opfer.
Ja.
Ja, krass.
Ja, was machen wir mit dem?
Jan Couto. 0 Minuten.
Haben wir eigentlich auch im letzten Podcast haben wir schon gesagt, ne, Leute? Vorsicht.
Ja.
Aber das ist gerade so reinscheißt, ne?
Ja, also damit war wirklich nicht zu rechnen. Das hat einen auch so ein bisschen unvorbereitet getroffen. Grüße gehen raus an Pöti, der den wohl super spannend fand und in der ersten Runde unseres Content Creator Liga Drafts gepickt hat. Ja, im Pokal schon nicht in der Startelf gestanden. Da haben alle schon so die Stirn gerunzelt und jetzt zum Liga-Auftakt gegen Frankfurt auch nur auf der Bank gesessen und dann sogar nicht mal eingewechselt wurden. Woran liegt's? Ist Sahin kein Fan von ihm, aber dann hätte er den Transfer wohl kaum abgenickt, ne? Oder liegt's wirklich an den Anpassungsproblemen? Braucht er einfach noch Zeit, um sich einzufinden? Wahrscheinlich Zweiteres, ne?
Ja, eher das. Ich glaube, wir denken auch vielleicht im Moment noch zu kompliziert, weil es sind einfach die einzigen Eindrücke, die wir Managerinnen und Manager einfach im Moment haben, ne? Das ist einfach so. Und nochmal, wenn ihr fest dran glaubt, dann haltet. Übrigens, wir müssen gleich nochmal über die Marktwertentwicklungen schauen. Also auch so ganz, ganz geile Sachen jetzt, ne? So die passieren so an einem Samstagabend, an einem Sonntagabend oder sogar schon an einem Freitagabend, ne? Wir gehen dann auf einmal von plus 250.000 Marktwertentwicklungen minus 100.000 werden. Es ist einfach räudig, was da passiert im Moment. Aber das ist nochmal eine kleine Randnotiz. Ich würde wirklich auch da nochmal sensibel vorgehen und schauen, ist es wirklich sinnvoll, den jetzt schon abzustoßen oder wartet man da nicht doch lieber noch 1, 2, vielleicht maximal 3 Spieltage? Aber dann sage ich auch wieder, die Vorgeschichte, die wir gesagt, du hast auch gerade schon erwähnt, ne, der hat im Pokal nicht gespielt, ja, jetzt 0 Minuten Einsatzzeit, also anscheinend passt er da doch noch nicht so ganz ins Spielsystem oder in die Spielidee Sahins rein. Und wenn ich da einen guten Ersatz hätte, gibt es keine Diskussion.
Ja,
auch da weg.
Also ich habe ihn ja schon nach dem Pokalspiel weggehauen. Ich hatte ihn in meiner Mainliga geholt, weil ich halt auch davon ausgegangen bin, dass er so der Next Hakimi wird oder der Ian Madsen auf der rechten Seite. Und war dann auch sehr verwundert, als er im Pokal nicht starten durfte, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass er wirklich der rechte Schienenspieler schlechthin bei Dortmund werden wird. Und habe ihn dann halt, nachdem ich das gesehen habe, auch sofort verkauft. Weil ich es dann auch in Bezug zu seinem Punktepotenzial gesetzt habe. Und da hatten wir Mats von Create Football hier zu Gast, der da auch schon so ein bisschen skeptisch war. Na, so punktetechnisch kann man da, wenn er spielt, auch nicht allzu viel erwarten. Dann hat man sich die Kickbase-Punkte aus der vergangenen Saison bei Girona mal angesehen. Und die sind auch, glaube ich, Dritter geworden in der Liga und haben wirklich eine richtig starke Saison gespielt. Und er war Stammspieler und hatte da auch nur 82 Punkte im Schnitt. Also es war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und beides zusammen hat mich dann wirklich dazu bewogen, ihn abzugeben. Und ich glaube, ich würde dran festhalten und den Managern auch jetzt nach dem Eindruck des vergangenen Wochenendes empfehlen, gebt ihn ab. Besser jetzt als spät. Und auch da.
Ich halte übrigens auch an etwas fest.
Ja, Sekunde, noch zu Kudo. Er braucht ja auch Minuten, um sich irgendwie einzuspielen, und die bekommt er nicht. Und deswegen, irgendwie sieht alles danach aus, als würde er noch Zeit benötigen, und die Zeit haben wir als Kickbase-Manager nicht, von daher. Arrivederci.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich sag gerade, ich halte auch nämlich auch an etwas fest, und zwar an meiner Aussage und meiner Einschätzung zu JG. So müssen wir jetzt mittlerweile sagen. Jamie Gittens. Mein Pick 4 in meinem Draft der Content Creator Liga. Mein Hidden Jam bei Kickbase im Format auf YouTube, ja, wo wir nochmal ein paar Predictions rausgehauen haben. Ja, Leute, leider etwas spät ausgestrahlt. Die ganzen Hot Takes teilweise dann mittlerweile schon. Die waren dann ein paar Wochen schon alt. Aber ja, Leute, ne, alles gut. Beim nächsten Mal machen wir es pünktlicher. Haben ein paar gepennt von unseren Kollegen. Wir waren pünktlich. Wir haben alles rechtzeitig eingereicht. Aber ja, da habe ich schon auch gesagt, ne? Leute, habt den auf dem Zettel. Und umso gebrochener war ich, als er dann auf einmal nicht in der Startelf stand. Und an seiner Stelle wäre ich nämlich auch gebrochen und hätte Schein links und rechts einen um die Ohren geschallert. Wenn ich da sehe, dass Malen, Alter, auf der Position startet und Adeyemi auch startet und alles so, was ist denn da jetzt los, ey? Was ist mit diesen Dortmundern passiert? Und was erzählen die denn?
Adeyemi alles,
wo kommt das her auf einmal?
Genau, Adeyemi alles schön und gut, aber wo zur Hölle? Ja,
vielleicht eher noch,
genau,
ne?
Aber wo zur Hölle kam Malen her? Malen, ne? Kam ja wirklich komplett aus dem Nichts.
Aber Gittens hat es den Leuten gezeigt, ja, und hat mit Ergebnissen dann reagiert. Und ich hoffe, dass das jetzt auch endlich mal gefruchtet hat bei Schein. Er steht jetzt auch übrigens wieder in der Startelf, auch ohne Alternative, der gute Gittens. Also von daher, Leute, weiter Vollgas auf JG. Der wird.
Ich glaube auch, das wird seine Saison.
Gerade gegen Bremen jetzt nächsten Spieltag. Aber gehen wir später nochmal drauf ein, im Lieferservice.
Genau, also ich glaube, das wird die Saison des.
Wird seine Saison?
Bino Gittens oder nee, des Gittens, des Jamie Gittens. Das ist schon jetzt, man muss sich dran gewöhnen, ne?
Ja, ja.
Dieser Doppelname, der kam schon sehr gefährlich und jetzt nur noch Gittens. Oh. Ja, wenn du reinkommst und mit zwei Toren der Matchwinner bist, dann stehst du im darauffolgenden Spiel zu 100% der Startelf. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, auch für den Hinterkopf, für die Challenges. Gittens könnte sich lohnen, aber den werden natürlich viele auch auf dem Schirm haben. Also Breakout-Season sehe ich da absolut incoming, und gleiches gilt auch für Niklas Süle.
Den hat auch keiner erkannt,
der
oder?
Für eine
was
Transformation
hingelegt. Was ist der für eine Hühne? Auch was seine Punkte angeht, ne? Was der für eine Transformation hingelegt hat. Du hast das in der letzten Episode schon gesagt, ein Schalter und Walter da hinten in dieser, was ist das da, Dreierkette, was sie gespielt haben?
Ja.
Geiler Typ, ehrlich.
Ey, mega. Also wirklich, ich find's auch richtig cool, dass Süle von sich aus im Sommer gesagt hat, ey, so wie es hier läuft, geht es nicht mehr weiter. Ich muss an mir, an meiner Einstellung und an meinem Körper arbeiten. Und dann hat er sich ja auch, hat er Sonderschichten geschoben im Urlaub, hat sich einen Personal Trainer geholt, einen Personal Koch, der ihn bekocht hat, und hat ja wirklich 10 bis 15 Kilo abgespeckt und Muskelmasse draufgepackt. Und ich glaube, wir wissen alle, zu was Süle imstande ist. Und wenn er wirklich auf Top-Niveau, also wenn er körperlich auf einem Top-Niveau ist, wenn er in einem guten Team spielt, wenn er wirklich motiviert ist, dann kann das einer der besten Verteidiger Europas sein. Und er zeigt es uns. Und ich gehe so weit zu sagen, dass mir das Pokalspiel und jetzt das erste Bundesligaspiel gegen Frankfurt reichen, um zu sagen, Süle ist für mich ein Breakout-Kandidat, der wird rasieren und den müsst ihr euch einpacken. Ich bin Fan von dem, feier das total ab, was der leistet, und hab richtig Bock auf den und bereue es sehr, dass Tobi, Kickbase-Lehrer, ihn bei uns in der Content-Creator-Liga gekauft hat.
Shoutout an ihn, der den ersten Spieltag gewonnen hat übrigens, ne? Glückwunsch. Wird nicht oft vorkommen, dass wir dich hier erwähnen im Podcast, mein Lieber, aber herzlichen Glückwunsch für den ersten und einzigen Spieltagssieg, den du geholt hast. Das nur mal dazu. In dem Zuge, Süle, ja, alles klar, teile ich, könnten wir gegebenenfalls eine kleine Wette abschließen. Wir hören uns dann am Ende der Saison wieder. Es geht um einen Burger, okay?
Mhm. Den Süle-Burger.
Den Süleberger.
Ich glaube, der kann ein paar Empfehlungen.
Du gibst einen, wenn es nicht passiert. Aber ich würde gerne nochmal eine ganz, ganz wichtige Frage an dich stellen. Bleiben wir mal bei den Dortmundern, bevor wir gleich nochmal eben 2, 3 weitere in dem Recap hier durchgehen, dann sind wir damit auch schon durch. Dann gehen wir nämlich gleich in die Go-To-Teams, die Matchups ein. Mir ist noch was aufgefallen bei den Dortmundern. Seitdem Groß da ist, ist Sabitzer nicht mehr so der gute Punkter, oder? Wenn du mal überlegst, was da jetzt gerade an Punktedifferenzen auf den beiden Positionen da auf einmal vorherrschen. Groß, 22 Millionen, 243 Punkte gemacht. Und Sabitzer irgendwie, glaube ich, knapp 90 oder so, ja, bei 30 Millionen Marktwert. Oder 98, ja. Guck mal, was da für ein Unterschied herrscht. Ne?
Ja.
Könnte sich da irgendwas entwickeln?
Ich fürchte, davon müssen wir ausgehen. Dadurch, dass halt Groß jetzt der Denker und Lenker im zentralen Mittelfeld ist und Sabitzer offensiver zum Einsatz kommt, leiden so ein bisschen die Sabitzer-Punkte aus der vergangenen Rückrunde, ne? Weil da war er ja so ein bisschen der Großverschnitt und hat die Arbeit übernommen, die jetzt Groß halt bekommt. Und das bringt Punkte, wie wir sehen. Und klar, Pascal Groß hat einen Assist geliefert und deshalb halt auch über 200 Punkte gemacht, aber auch ohne den Assist hätte er deutlich besser gepunktet als Sabitzer.
Ja, von daher, doppelt so viel.
Ja, genau. Also von daher muss man wirklich vorsichtig sein und man kann, glaube ich, jetzt schon, auch wenn es nur ein Spiel war, aber man kann davon ausgehen, dass ein Groß besser punkten wird als ein Sabitzer. Und die haben eine Marktwertdiskrepanz von 8, 9 Millionen.
7 Millionen.
7 Millionen?
Ja, 7 haben wir. 22, zu 29,
ist natürlich auch nutzbares Geld, ne? Und ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich jetzt eher einen Groß nehmen als einen Sabitzer. Mhm. Nichtsdestotrotz, ja, 2-0-Sieg, das heißt, da kam auch ein zu Null-Bonus drauf, ne? Das heißt, die Rohpunkte waren schon sehr, 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 sehr mau bei Sabitzer. Und es hat trotzdem nicht zu einem grünen Balken gereicht, wenn auch knapp, ne? Ein Punkt halt, aber ich fände es verfrüht, jetzt zu sagen, Sabitzer abgeben. Aber ich würde es trotzdem jetzt auch beobachten.
Absolut.
Trotzdem, und das gehört hier auch nochmal erwähnt, Dortmund hat wirklich noch viele richtig gute Matchups in den kommenden Wochen. Und da wird auch Sabitzer seine Scorer liefern und seine Punkte machen. Also bei dem würde ich Ruhe bewahren. Den würde ich noch halten. Ja. Aber man kann schon sehen, Groß ist da so ein bisschen, oder Sabitzer fällt halt Groß sehr zum Opfer.
Teamwechsel. Wen behalten wir, obwohl eigentlich eine komplette rein scheiß Situation, auch insbesondere für mich, der ihn auch besitzt, ja, der ihn an Position 2 gepickt hat im Draft. Stiller, Stuttgart. Was macht der auf einmal in der Innenverteidigung? Und ich freue mich schon, der rasiert jetzt das ganze Spiel und macht eine schöne 250er-Bombe, ja. Und dann kommt sowas bei rum.
Ja, Verletzungspech.
Muss ich mir jetzt aber für den nächsten Spieltag, ja, muss ich mir aber keine Sorgen machen für den nächsten Spieltag, ne? Und meine Mitmanagerinnen und Mitmanager, die den haben, auch nicht.
Nee, also das war jetzt notgedrungen, dass Stiller da in der Innenverteidigung zum Einsatz kam gegen Freiburg, dadurch, dass halt.
Die das wahnsinnig gut gemacht haben, die Freiburger, ne?
Ey, wirklich absolut krass gespielt.
Wer diese Streich? Wer diese?
Ja, vor allem, also das war wirklich eine Schuster Masterclass. Also, ich habe selten ein Team gesehen, das so gut gegen ein Top-Team eingestellt war wie Freiburg am vergangenen Spieltag. Die haben das richtig, richtig gut gemacht. Das war taktisch wirklich eine Masterclass von Schuster. Die haben, ohne mehr Ballbesitz zu haben, haben die das Spiel dominiert.
Ja.
Die hatten das Spiel zu jedem Zeitpunkt im Griff und das ohne eigenen Ballbesitz zu haben. Die haben nämlich Stuttgart nur in die Räume gelassen, die sie vorgegeben haben. Und, und da haben sie dann eiskalt zugestochen und die Bälle erobert. Die waren dann vorne auch gallig und haben dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und so, es war echt ein Top-Spiel. Und ich bin ehrlich, es hat mich mehr als überrascht. Und ich sehe Freiburg jetzt mit Blick auf die gesamte Saison, auch wenn es nur ein Spiel ist, es ist vielleicht overreacting, Dienstag hier, overreacting in diesem Podcast, weil eben nur ein Spieltag zu bewerten ist. Aber ich sehe Freiburg stärker, als ich gedacht habe.
Ja. Lass dich jetzt mal gegen Bayern performen zum kommenden Spieltag. Mal sehen, was dann passiert.
Aber wir haben angefangen mit Stiller.
Wir sind bei Stiller.
Genau, lass uns nochmal zu Stiller zurückgehen. Das war eine Eintagsfliege. Hoeneß musste personell kurzfristig umbauen, weil halt viele Optionen für die Innenverteidigung weggebrochen sind und Stiller kann das spielen und er hatte ja auch wirklich 100 Pässe oder so gefühlt hat er gespielt. Hat das da ja auch hinten raus im Spielaufbau gut gemacht, aber ja, der wird jetzt gegen Mainz am kommenden Spieltag wieder auf gewohnter Position im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen und von daher auch da ganz entspannt bleiben. Alles gut, ja. Da werden wir wieder gewohnte Rohpunkte von Stiller sehen.
Ja, sehe ich auch so. Zwei Dinge noch, bevor wir gleich etwas detaillierter nur noch im Recap über die Aufsteiger sprechen. Leipzig, Nusa, Überraschung, wieder getroffen. Supergeil, fand ich mega. Könnte jetzt wahrscheinlich auch wieder am nächsten Spieltag vielleicht sogar schon in der Startelf stehen. Muss man mal gucken. Also wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern notgedrungen wahrscheinlich in der Startelf stehen. Leverkusen könnte vielleicht nochmal interessant werden, was Kopfschmerzbereitung angeht. Rotation. Steht auf einmal Hofmann in der Startelf. Was ist mit Adli? Du hast ihn schon verkauft an Pöti, noch vor dem ersten Spieltag. Wusstest du schon eher was?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe mich natürlich gefreut, dass ich da schön 5 Millionen Overpay für Adli mitnehmen durfte und der mir halt abgenommen wurde für die Summe und dann nicht in der Startelf stand. Das war für mich schon auch eine Überraschung, ich bin davon ausgegangen, aber ja, Hofmann durfte gegen seinen alten Arbeitgeber starten, vielleicht da auch so ein bisschen Bonus, weil gegen Gladbach, weiß ich nicht.
Ja.
Was aber unterm Strich stehen bleibt, ist Adli, Terrier und Hofmann, maximale Rotation für den Rest der Saison. Ich glaube, das können wir allen hier mitgeben. Das wird Kopfschmerz pur. Da kannst du wirklich jeden Spieltag, jedes Wochenende eine Münze werfen oder würfeln. Das ist kaum zu predikten, es sei denn, es gibt halt Ausfälle, die feststehen, aber super, super heikel und da hätte ich wirklich gar keinen Bock drauf und von daher, Adli, Terrier, Hofmann, alles Kandidaten irgendwie so, nee, hau mir ab damit.
Ja, genau. Was machen wir jetzt mit der Abwehr der Leverkusener? Kusunu ja weg, was ist mit Tah? Ist immer noch offen, Leverkusen auch, ja, dementiert wird hier nichts und vielleicht passiert ja noch was in den nächsten Tagen bis Ende August. Andrich ein zurück und mein Garcia wird dann schön dem Chaka jetzt richtig rasieren und wieder so eine, wie in Spanien, 5000er-Punkte-Bombe dahinlegen diese Saison?
Ja, also ich glaube...
Ich sag dir das, ich schwör's dir nackt auf die Hand.
Ja, also ich glaube schon, also Tabsoba und Hinkap hier sind halt gesetzt und dann muss man halt jetzt gucken, ob Tah noch wechselt. Der Wunsch ist da, Leverkusen ist auch offen für einen Verkauf, wenn halt die
Bayern hat Bedarf, wie man gesehen hat.
Genau, wenn die Ablöse halt stimmt. Genau, und dann würde ich schon noch sagen, dass Andrich auch einer ist, der dann den zentralen Part in der Dreierkette ausfüllt. Dann würde Garcia auf entspanntere und deutlich mehr Spielzeit kommen im zentralen Mittelfeld. Du hast einen Belosian, diesen Jungen, der linke Schiene spielen kann, der aber auch Innenverteidigung spielen kann. Aber nichtsdestotrotz sagt mir mein Gefühl, dass Leverkusen, wenn Tah geht, auch noch einen für die Innenverteidigung holen wird. Weil dann hast du Kusunu und Tah abgegeben. Zwei gute, erfahrene Spieler, die auch schon letzte Saison gute Leistung gezeigt haben. Und ich glaube, da musst du nachverpflichten. Das kann der Kader nicht auffangen, gerade wenn du halt dann auch Champions League spielst und so. Aber jetzt...
Hatte Mats in der Episode mit Create Football mit Mats da nicht gesagt, dass da nichts passieren wird? Oder war das ein anderes Team? Ich glaube, das war Leverkusen. Da haben wir schon mal mit ihm drüber gesprochen.
Das kann gut sein, aber wenn du jetzt...
Aber wer weiß.
Genau, also, aber jetzt, ne? dann würdest du ja Tah und Kusunu abgeben.
Ja,
glaubst du, das reicht dann, wenn du Andrich einfach nur nach hinten ziehst und dann hast du Belosian noch? Also reichen dir dann irgendwie anderthalb Innenverteidiger noch, weil wenn du immer mit Dreierkette spielst, du musst schon noch was machen, ne?
Musst du was machen.
Verletzungen und Sperren, Dreifachbelastung, musst du noch was machen.
Ja.
Aber ja, mal gucken, ob da nicht die Zeit vielleicht sogar davon rennt.
Ja.
Bleibt aber auf jeden Fall spannend.
Ja. Müssen die Aufsteiger irgendwas machen noch? Wie haben sie dir gefallen am ersten Spieltag?
Boah, ich muss echt sagen.
Motivationsspritze oder?
Ich muss echt sagen, dass mich beide Aufsteiger überzeugt haben.
Yep.
Also vielleicht war das auch genauso. So ein bisschen so die Euphorie, ey, erste Liga, wir sind da, es geht los. Die gegnerischen Teams sind auch noch nicht so eingespielt, wie das natürlich sich im Laufe einer Saison auch entwickelt. Dann entstehen ja auch Dynamiken und Momentum und was auch immer. Und wir haben das häufiger erlebt, dass Aufsteiger auch gut in eine Saison dann starten und dann immer mehr abbauen. Das kann natürlich auch bei Kiel und Pauli so kommen. Ist wahrscheinlich der wahrscheinlichste Fall. Nichtsdestotrotz fand ich dass die es beide gut gemacht haben und beide auch eigentlich Punkte verdient gehabt hätten. Also Pauli hat sehr unglücklich gegen Heidenheim verloren. Heidenheim hat wieder aus ganz, ganz wenig, ganz viel gemacht. Zum richtigen Zeitpunkt dann den Konter gesetzt, ein Standardtor. War halt unglücklich für Pauli. Pauli selber ja auch in der zweiten Hälfte ein, zwei Riesenchancen zur Führung gehabt. Kiel hat alles in die Waagschale geworfen gegen Hoffenheim, hat defensiv enorme Probleme gehabt, also hat es Hoffenheim bei den Gegentoren zu leicht gemacht und da würde ich auch Rückschlüsse auf Kickbase ziehen. Boah, Defensive, das kann schon haarig werden auch, also die sehe ich nicht so sattelfest bei Kiel, aber was sie mit Ball gespielt haben, und auch offensiv für Akzente gesetzt haben, mein lieber Mann, das sah richtig, richtig gut aus und ich fand Kiel zum Teil besser als andere in der Samstagskonferenz, also andere Bundesligisten, was sie mit Ball angeboten haben.
War jetzt auch nicht schwer, ne? War jetzt eine echt räudige Konferenz, muss man ja auch sagen. Aber gut, passt halt. Ne? Am ersten Spieltag guckst du dir solche Spiele an.
Aber ich
war die Motivation da, weil es der erste Spieltag ist.
Ja, ich finde so Mittelfeldspieler und Angreifer bei Kiel, die kann man auf jeden Fall mal irgendwie im Kopf behalten.
Ich habe mir direkt mal einen, ich weiß gar nicht, war das in der Content-Creator-Liga? Ich habe mir direkt guck mal eben ganz kurz. Nee, ich glaube, nicht in der Content Creator Liga, in meiner Hauptliga, in meiner privaten Hauptliga, habe ich mir den. Boah, ich spiele in so vielen Ligen, Alter. habe ich mir Maschino geholt. Den fand ich richtig gut. Ich habe auch Eras, ne? Den würde ich jetzt noch abstoßen wollen. Ist wahrscheinlich in dem gleichen Team. Aber müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Ich teile deine Meinung dazu und man sagt ja eigentlich, gerade so von Aufsteigern ist so, ne, Verteidigung, gerade so Innenverteidiger sind halt immer Gold wert, weil die halt wenig kosten und viel zu tun haben, aber das bei Kiel war vielleicht jetzt auch erstmal ein Blitzlicht, müssen wir auch nochmal die ersten nächsten ein, zwei Spiele nochmal abwarten, aber dann haben wir die Erkenntnisse, die wir euch da mitgeben.
Ich habe eine Breaking News, Melo, die muss ich noch reinwerfen. Oha,
genau, oder wen hast du denn jetzt schon wieder gekauft?
Besser gesagt, unser Freund Fabrizio Romano hat eine Breaking News und zwar Leverkusen hat einen Ersatz für Kosunu an Land gezogen.
Eben gerade noch drüber gesprochen.
Genau.
Leute, es ist Dienstag, ne? Wir nehmen gerade dienstags auf.
Genau. Ein alter Bekannter aus der Fußball-Bundesliga und zwar Nordi Mukiele.
Mukiele kommt wieder zurück.
Mukiele ist sich mit Leverkusen
Spielertyp, ne?
Ja. Genau, der kann rechte Schiene spielen, der kann Rechtsverteidiger spielen, der kann rechter Innenverteidiger spielen, also mega Verpflichtung, sehr vielseitig einsetzbar. Ja,
passt perfekt.
Tempo, Physis, geiler Kicker, freue ich mich drauf. Ja. Ist eine Laie erstmal und mehr Details kann ich jetzt aus dem Tweet hier nicht herausnehmen. Aber
ist auch erstmal
Nordi Mukiele, sexy, passt für mich.
Ja, passt, auf jeden Fall. Und damit haben wir auch schon die Antwort auf unsere Frage, ne? Ob noch was passieren sollte oder nicht.
Ja.
Wurde direkt von unserem Cousin Fabrizio Romano bestätigt.
Genau,
die Aussage. Here we go. Live eingespielt in den Podcast. Ja, damit sind wir durch. Leute, sorry, hat ein bisschen länger gedauert heute der Recap, aber es ist halt einfach der erste Spieltag gewesen und nochmal vielleicht die ein oder andere Detailanalyse, um euch wirklich auch nochmal ein bisschen Vertrauen in die ganze Thematik zu bringen. Beim nächsten Mal nehmen wir es natürlich ein bisschen straffer jetzt im Tagesgeschäft in den Recap. Es sei denn, ihr sagt, es gefällt euch. Gerne, ne? Alles an Kritiken, Feedback. Wir nehmen das alles auf und verbessern uns natürlich stetig. Oder bleiben auch dabei. Sagt es uns. Das ist das Allerwichtigste.
Genau, ihr könnt
und
auch.
So können wir uns verbessern.
Genau, und ihr könnt auch unter der Folge hier auf Spotify in den Kommentar-Button euer Feedback dalassen. Mhm. Auch das sehen wir und auch darauf reagieren wir. Also, wenn ihr den kürzesten Weg haben wollt, dann macht ihr das einfach hier direkt unter der Folge bei Spotify.
Genau. Perfekt. Super. Wir wechseln zur nächsten Kategorie. Go to.
Go to.
So, da sind wir. Matchups. Top 3 Matchups, die wir uns anschauen wollen, mein Lieber. Wir gehen wieder runter. Nee, wir gehen hoch, ne? Von 3 auf 1.
Genau.
So wie immer.
Ja, wir haben uns auf Platz 3 für den VfL Wolfsburg entschieden, der uns gegen den FC Bayern München mehr als überzeugt hat. Speziell in der zweiten Hälfte waren sie ja wirklich drauf und dran, da Punkte mitzunehmen gegen den FC Bayern und wäre vielleicht aufgrund der zweiten Hälfte sogar fast schon verdient gewesen. Allen voran natürlich Maier mit seinem Doppelpack sind da namentlich zu erwähnen. Wimmer hat ein starkes Spiel gemacht. Kaminski natürlich ein Eigentor gemacht. Unglücklich, aber kann passieren. Aber sonst als Linksverteidiger notgedrungen ein bockstarkes Spiel gemacht. Also da fand ich, gab es einige Lichtblicke, was sie echt gut gemacht haben. Und sie spielen halt jetzt gegen Kiel, gegen den Aufsteiger aus Kiel. Heimspiel von Kiel, das Stadion wird brennen, die haben alle Bock auf erste Liga, das gab es ja in Kiel noch nie. Also jetzt auch nicht allzu leicht zu bespielen für Wolfsburg, aber trotzdem habe ich zu viel von Wolfsburg gegen Bayern gesehen, was mich optimistisch stimmt, dass Wolfsburg ein hohes Punktepotenzial haben wird.
Und wir haben sie in der Saisonvorbereitung schon sehr gehypt, also gehypt, sagen wir mal so. Wir halten sehr viel von dem Wolfsburger.
Genau, und sie haben ja jetzt die ersten Eindrücke, ist auf jeden Fall auch erstmal bestätigt, ne, dass sie das mit denen zu rechnen ist. Und
Wolfsburg, Hasenhüttel, Junge.
Ja, Wolfsburg super interessant. Mhm.
Dein Tipp?
Ich sage 3-1 für Wolfsburg.
Sehr guter Tipp. Hätte ich auch fast gesagt. Ich bleibe etwas defensiver und sage 2-1, weil es halt in Kiel das erste Heimspiel, das erste Bundesligaspiel überhaupt. Es wird brennen, das Stadion. Und es ist ein geiles Stadion.
Ja, das glaube ich auch. Tennis. Ja.
Wir kommen zu Platz 2. Schon wieder.
Ja, irgendwie. Man kommt nicht dran vorbei, ne? Aber.
Oh Gott, ja. Wir werden wahrscheinlich schon wieder auf die Schnauze fallen. Aber trotzdem, irgendwie, weiß ich nicht, die haben was zuzumachen. Über wen reden wir?
Genau, wir haben den VfB Stuttgart auf 2 gesetzt, trotz dessen, dass sie jetzt zum Auftakt 1-3 gegen Freiburg verloren haben. Aber wie du schon gesagt hast, die haben was gut zu machen. Es ist ein Heimspiel. Stuttgart war unfassbar heimstark vergangene Saison und haben auch wirklich häufig extrem viele Tore erzielt. Es geht gegen Mainz. Mainz natürlich auch eine sehr gehypte Mannschaft von uns. Aber trotzdem glaube ich, dass Stuttgart es machen wird zu Hause. Die wollen wieder ihren Fußball zeigen. Und ich glaube auch, dass es schwer wird, diese Leistung, die Freiburg gezeigt hat, für andere Teams das zu bestätigen oder zu wiederholen. Also ich glaube, das kriegt man nicht so leicht hin. Das hat Freiburg, da hat Freiburg einfach den perfekten Tag erwischt. Und ich glaube nicht, dass das...
Oder andersrum, Stuttgart nicht so einen guten Tag.
Genau, also wahrscheinlich so ein Zusammenspiel aus beiden.
Genau,
Aber ich glaube nicht, dass das jetzt am zweiten Spieltag nochmal genauso kommen wird. Und von daher Stuttgart, hohes Punktepotenzial. Stiller auch, also die Personalsituation entspannt sich ja auch ein bisschen. Stiller sollte wieder im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen. Da kann er dann natürlich auch mehr walten und gestalten, was das Offensivspiel auch angeht. Da sollte er auch wieder auf seine gewohnten Rohpunkte kommen. Die Offensive sollte mehr in Szene gesetzt werden. Also mit Stuttgart kann man auf jeden Fall gehen.
Mit wem gehen wir, bevor wir da hingehen, erstmal deine Tipps.
Ja, 2-0.
Unsere Tipps.
2-0 Stuttgart.
2-0. Die fangen sich ein. 3-1.
Okay. Ja.
Burkhardt. Platz 1. JG, wie gesagt, nochmal Doppelpack. Das wird Topspiel für die Dortmunder. Ein mega geiles Auftaktprogramm. Wirklich, also nicht nur das Spiel jetzt, sondern die danach auch die 4, 6, 7 Spiele, die dann noch kommen. Nach dem Spiel gegen die Bremer. Sorry, Simon, für dich. Aber Dortmund wird die überrennen.
Ja, ich hab Sorge, wirklich. Wir müssen Borussia Dortmund bei dem Matchup in Bremen auf jeden Fall mit reinnehmen. Obwohl Bremen die letzten Jahre immer gut aussah gegen Dortmund, aber nichtsdestotrotz hat Dortmund ein hohes Punktepotenzial gegen Bremen. Die werden überwiegend den Ball haben, die werden viele Aktionen haben, die werden viele speziell auch Offensivaktionen haben. Das bringt alles Punkte. Und die haben einfach so eine Qualität auch im Kader, dass man an Dortmund dann jetzt am Wochenende auf jeden Fall nicht vorbeikommt. Allen voran haben wir eben schon erwähnt, Beino Gittens sollte starten. Allgemein, glaube ich, können wir sagen, die Startelf sehe ich wirklich nahezu safe gegen Bremen.
Ja.
Also ich glaube, dass alles so bleiben wird wie jetzt gegen Frankfurt, außer dass Gittens halt reinkommt auf die linke Schiene.
Ja.
Und dass Bayer vorne für Adeyemi starten wird.
Ja, exakt.
Und der Rest bleibt unverändert. Also Gittens und Bayer rein für Malen und Adeyemi. Und ich glaube, auf den Rest können wir uns verlassen. Also hier habt ihr es zuerst gehört. S11 Prediction is out und so wird's kommen.
So, mal sehen, ob dein Tipp dann auch kommen wird, so wie du es jetzt prediktest.
Ja. 3-1. Dortmund.
3-0, sag ich.
Okay, kein Justin in Gym-Mator.
Kein Justin Gym-Mator. Unfall.
Okay. Naja. Dann halt 2 Wochen später gegen Bayern.
Genau. Sehr schön. Go to abgehakt. Wir gehen zum Lieferservice.
Lieferservice.
So. Im Lieferservice, Simon, haben wir eine Menge Fragen, die wir beantworten, hinsichtlich Spielerduellen. Wir haben gerade den Sticker rausgehauen und ich glaube, ich habe noch nie so viele in so kürzester Zeit bekommen. So viele Fragen und so viele Spielerduelle. Und das haben wir so ein bisschen mal eingedampft. Ja, wir können natürlich, sorry Leute, nicht alle in einer Episode hier verarbeiten. Ich guck mal, wie ich das zeitlich hinkriege, dass ich sie dann auch nochmal persönlich beantworte. Aber so 3-4 haben wir schon mal rausgesucht, ne, die wir jetzt mal durchgehen. Und ich fange mal an. Cranky 87 oder Cranky 87, Asnu versus Boey. Warum habe ich das Spielerduell rausgesucht? Nicht den Namen wegen, sondern grundsätzlich einfach nochmal, um das zu bestätigen, was wir eben gerade zu Beginn im Recap gesagt haben. Leute, entspannt euch mal, gerade bei so einem Boey, ja, der wirklich einen sehr guten Start hingelegt hat, die Vorlage gegeben hat und dann Elfer verursacht hat und jetzt auf einmal hier auch ganz, ganz viele neben diesem Spielerduell Fragen reingekommen sind. Panikverkauf, muss ich jetzt Boey verkaufen? Wird er jetzt ausgewechselt und Asnu kommt rein, der übrigens noch nicht mehr im Kader stand, ja. Also ich glaube, das Spielerduell, das ist noch nie so glasklar ausgegangen für einen Spieler, oder?
Ja, also ich würde mich da ganz klar für Boey entscheiden.
Absolut.
Ich muss auch sagen, also ich habe das Spiel gegen Wolfsburg komplett geguckt vom FC Bayern und mir hat Boey eigentlich echt gut gefallen. Also der hat ordentlich Dampf gemacht über rechts, hat auch invers gespielt, ne? Wir kommen immer wieder auf diese inversen Spielertypen und Boey ist da auch so einer. Also ich habe den auch häufig im Zentrum gesehen, hat aber trotzdem auch über Außen Dampf gemacht und hat da ja auch wirklich richtig stark das erste Tor vorbereitet, indem er sich da über Außen durchsetzt, mit Tempo und Zielstrebigkeit nach innen zieht und den Ball querlegt. Also das war wirklich eine starke Vorlage, ein starker Assist und hatte darüber hinaus auch noch so ein, zwei sehr interessante Aktionen. Und dann natürlich verursacht er den Elfmeter da kurz nach Wiederanpfiff. Aber das würde ich nicht zu hoch hängen. Also das kann passieren. Ich glaube auch nicht, dass Kompany sagt, ey, was bist du für ein Spieler? Du hast hier einen Elfer verursacht als Verteidiger. So, ey, Kompany war selber Verteidiger. Das kann jedem mal passieren.
Ich glaube, der hätte sich am liebsten selber eingewechselt, ne? Wenn er da so diese Leistung von Kim, boah, Alter, was ist das da? Kim, Alter, bitte.
Ja, also ich glaube, dass Boey trotzdem weiterhin als Rechtsverteidiger starten wird und mach mir da jetzt auch keine Sorgen. Oh, Elfer verursacht, der wird sofort rausrotieren. Dafür hat er es außer den verschuldeten Elfmeter zu gut gemacht. Also, ich fand den schon überzeugend.
Ja. Nächste Duell. Boch. 99-91. Chaibi versus Garcia. Spannend.
Sehr, sehr spannend. Ja,
Chaibi gar nicht so schlecht gemacht gegen die Dortmunder, ne?
Genau, hat er auch diese 1000-prozentige liegen lassen vor dem 1-0.
Okay, das war das Einzige, was er nicht gut gemacht hat.
Ja, aber hat es auf jeden Fall gut gemacht. Und da können wir uns auch drauf verlassen, der wird auf jeden Fall spielen, ne? Das heißt, das ist jetzt immer so eine Sache, man muss halt abwägen. Will man so ein bisschen diese Upside und das Risiko mitnehmen und geht auf Garcia? Oder geht man mit der sicheren Variante Chaibi, der halt definitiv starten wird gegen Hoffenheim? Ich tue mich da so ein bisschen schwer und weil Leverkusen auch gegen ein starkes Team aus Leipzig spielt, würde ich mich speziell jetzt für den kommenden Spieltag für Chaibi entscheiden.
Genau, Chaibi.
Kurzfristig Chaibi. Für einen längeren Zeitraum würde ich wahrscheinlich mit Garcia gehen.
100% bei dir. Nächster, Bora Max. Weigel versus Arnold.
Mein Eindruck war, ich habe den stärksten Weigel seit sehr langer Zeit gesehen gegen Leverkusen.
Zu 300% bestätigt.
Ja, ich fand den richtig, richtig gut gegen Leverkusen. Der war so präsent, der war so gallig, der war so bissig in den Zweikämpfen. Fand das wirklich richtig, richtig stark. Und allgemein, Gladbach hat ein geiles Spiel gemacht. Brauchen wir nicht diskutieren. Das ist richtig gut gemacht
zu Beginn, ne?
Und es geht gegen Bochum, klar, in Bochum. An der Kastropper ist immer schwer zu spielen, sagen wir jedes Jahr hier. Aber ich glaube, ich würde mit Weigel gehen, weil Arnold, oh, ich weiß nicht, was ich mit seiner Performance anfangen soll gegen den FC Bayern. Ja, er hat gespielt, ja, er hatte seine Aktionen, aber übermäßig viele, die jetzt präsent hängen geblieben sind, hatte er nicht. Aber er spielt natürlich gegen Kiel, ne? Wenn ich jetzt, beide haben gute Matchups am kommenden Wochenende, vielleicht hat Arnold sogar das etwas bessere und dann würde ich tendenziell auch aufgrund dessen, dass er die Standards schießt, mit Arnold gehen für den kommenden Spieltag auf Sicht Weigel.
Ja. 300%. Nochmal, bestätige ich. Kann ich genauso abhaken.
Geil.
Dann haben wir nochmal zwei rausgesucht. Wir haben es gerade schon einmal ganz kurz angedeutet. Dortmund, Sabitzer und dann, und das ist jetzt interessant, versus Pavlovic, der sich ja anscheinend gegen Palinha durchgesetzt hat und auch vielleicht dem Kimmich ein bisschen Punkte wegnimmt. Ne? Mal sehen. Was glaubst du? Er gibt sich, ne? Aus unserer Diskussion vorher.
Ja. Also
ich würde auf jeden Fall mit Pavlovic gehen.
Okay, ja, ich würd noch bei Sabitzer bleiben, weil Sabitzer wird spielen. Sabitzer wird wirklich spielen. Der
Pavlovic
ist,
auch.
Ja, der ist unumstrittener Stammspieler, aber auch ich argumentiere jetzt nochmal mit...
Also Sabitzer, ne? Meinst du? Unumstrittener Stammspieler.
Ja, ja, genau. Sabitzer ist unumstrittener Stammspieler, also wirklich, der wird einfach jede Woche in der Startelf stehen, wenn er nicht verletzt ist, angeschlagen oder gesperrt ist. Und Dortmund hat halt wirklich jetzt noch richtig viele, richtig geile Spiele. Und da würde ich schon noch mit Sabitzer gehen, auf Strecke, weil bei Pavlovic habe ich irgendwie immer das Gefühl, es kann jede Woche der Zeitpunkt kommen, wo er dann mal nicht in der Startelf steht. Ich glaube jetzt für das kommende Wochenende gegen Freiburg wird er auch wieder starten. Und dann würde ich wahrscheinlich sogar mit Pavlovic gehen, obwohl Sabitzer gegen Bremen spielt. Aber wenn ich jetzt die Weitsicht drauflege und sage, okay, es geht hier um die nächsten 4, 5, 6 Spieltage, dann würde ich mit Sabitzer gehen.
Ja, da haben wir, glaube ich, schon eine Diskrepanz, weil mir geht das einfach zu krass in Richtung groß, was die Punkte angeht, das Verhältnis. Und da das Markt, der Preis einfach auch von einem Sabitzer, was kostet Pavlovic mittlerweile? Ähnlich, ne, glaube ich, wie...
Ich glaube, Pavlovic ist so 25 Millionen wert. Warte, ich check's mal eben im Hintergrund.
Ah ja, genau. Pavlovic 25, genau. Sabitzer. Pavlovic 25, Sabitzer 29, auch da wieder, ne? Also hast einen für 25, der vermeintlich auch noch vorne ein paar Linien immer startet bei den Bayern, im Moment zumindest, so sieht's aus. Freiburg, ja, okay, gut performt, aber ist halt immer noch Bayern, ne? Also ich würde mit Pavlovic gehen, auch mittelfristig.
Okay. Aber du hast halt gesagt, ne, im Moment vor Palinha ist halt die Frage, wie lange hält der Moment an, ne?
Und unter der Voraussetzung, dass dieser Moment auch anhält.
Okay, ja. Aber ich glaube, bei Sabitzer kann man sich sicherer sein, dass der Moment nie aufhören wird, dass Sabitzer startet, weißt du?
Das stimmt, ja. Aber wie viele Punkte wird er machen, ne?
Ja.
Aber damit sind wir wieder am Anfang der ersten Frage, ne? So ein Stammspieler, der schlecht punktet oder ein.
Der so ein bisschen jemand.
Dann irgendwann
der halt auch Konkurrenz im Rücken hat. So.
Exakt.
Ja, ist schwierig. Muss halt jeder irgendwie
die
gucken.
Die auch nicht schadet. Ja. Die aber auch nicht schadet, so eine Konkurrenz, ne? Auch was die Punkte angeht dann. Aber es müsste sich Sabitzer ja auch fragen.
Ja.
So. Jetzt. Und dann das letzte Duell.
Ja.
Bornau versus Chabot.
Ja.
Ein bisschen Verteidigerduelle hier mal reinbringen.
Also ich muss sagen, Chabot ist mir irgendwie für das Punktepotenzial zu teuer.
Ja.
19 Millionen kostet der, Hilfe. Das ist so viel.
Mhm.
Und Bornau, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen gegen Bayern?
Ja.
Es gab so eine Szene, wo Bornau einen Schuss blockt im 16er. Und dann so aufspringt und jubelt und 2, 3 Mitspieler von ihm kommen so auf ihn zu und klatschen sich ab und pushen sich und so. Und das war für mich irgendwie so ein Zeichen, die Mannschaft ist intakt, Bornau ist da gesetzt und die haben sich übelst abgefeiert für diese Aktion. Und irgendwie bin ich ein Bornau-Fan geworden, weil ich glaube, dass er sich jetzt unter Hasenhüttl da wirklich 100% festgespielt hat. Kostet nur 9 Millionen. kommendes Wochenende gegen Kiel, da wird er auch seine Aktion haben, hinten raus verteidigen. Vielleicht fällt sogar ein Tor vom Laster bei irgendeiner Ecke oder bei irgendeinem Freistoß vorne. Er ist ja auch sehr kopfballstark. Hat auch einige Tore damals in Köln gemacht, nach Standards. Also ich würde mich dafür für Bornau entscheiden und auch mittel- bis langfristig würde ich mit Bornau gehen, weil ich da irgendwie mehr Vertrauen in dieses Preis-Leistungs-Verhältnis habe als bei Chabot.
Weil, guck mal, du könntest gar nicht deiner Meinung, ey.
Du könntest dir aber du könntest dir ja für das Geld von Chabot könntest du dir zweimal Bornau kaufen.
Ja, die Frage ist einfach, wie performt jetzt Wolfsburg noch in den nächsten Spielen, ne? Also werden sie wirklich gut auch reinstarten, ja, und wenn sie dann wieder so einen Bruch kriegen, dann kannst du wieder ganz Wolfsburg vergessen und damit auch Bornau. Das einzige Argument, was ich zählen lasse, ist, die 10 Millionen günstiger als ein Chabot. Und bei Chabot, Alter, das ist eine hohe Punktemaschine. Der hat jetzt schon wieder 90 Punkte gemacht, obwohl sie verloren haben, ne?
Ja, auch.
Und ist auch eine gute Spielweise, die da jetzt den Stuttgartern zugutekommt.
Gutes Argument, ja. Ja, stimmt, der hat 90 Punkte jetzt gegen Freiburg gemacht, trotz 3-1 Niederlage, ne?
Und das sind 19 halt Millionen eigentlich auch als wert, ne? Für so einen Verteidiger, der immer spielen wird.
Ja.
Kopfballstark ist wie Sau, der wird mindestens genauso viele Scorer machen wie in Bornau. Und da sind mir lieber die 10 Millionen, die sind es mir wert, dann zu sagen, ich gehe lieber mit einem Stuttgarter Innenverteidiger, der eine Rohpunktemaschine ist, als einen, der gut abklatschen kann.
Ja, ich kann natürlich auch noch ein bisschen mehr. Super tough. Ich muss bei Chabot jetzt nochmal einen Eindruck gewinnen, wie das aussieht, wenn Stiller wieder im zentralen Mittelfeld spielt.
Wir haben einen fucking Spieltag hinter uns. Ja. Ne? Lass uns nochmal 2-3 abwarten und dann können wir dieses Spielerduell nochmal in die Diskussion bringen. Also im Moment 1-1.
Machen wir. In nach Spieltag 3, als Vorbereitung auf Spieltag 4, nehmen wir dieses Duell nochmal.
Ja, finde ich gut.
Sollen wir es machen?
Sehr geil. Alles klar.
Alright.
Das ist gut. Gut, damit sind wir durch mit den Spielerduellen und wir kommen zum Abschluss und machen noch ein paar Spielerempfehlungen. Da hast du ein paar rausgesucht, ich ein paar rausgesucht, gerne. Bitte schön, Simon, fang an.
Wir landen schon wieder beim FC Bayern. Du hast es eben. Du hast es eben angesprochen. Min Jae Kim hat schon wieder eine absolute No-Show abgeliefert. Sah genauso unsicher aus, wie er die vergangene Saison beendet hat. Ich bin auch ehrlich. Mir reicht das an Sample Size Melo. Mir reicht die eine Saison und dieses eine Ligaspiel in dieser Saison, um abschließend zu sagen, Min Jae Kim wird kein Garant mehr beim FC Bayern.
Dieser Junge ist der schlechteste. Ihr hört das jetzt von mir und es ist mir egal, was ihr sagt. Dieser Junge ist der schlechteste Innenverteidiger der gesamten Bundesliga.
Ja, aber also ich glaube, Dyer ist heißer denn je.
Ja.
So, der hat das schon in der vergangenen Rückrunde, hat Dyer ja wirklich extrem viel gespielt, weil halt Min Jae Kim sich da nicht mit Ruhm bekleckert hat. Dann hat er jetzt unter Kompany wieder eine neue Chance bekommen und konnte sie wieder nicht nutzen. Und ganz im Gegenteil, hat er wieder nicht nur, dass er einfach irgendwie wackelig wirkt oder nicht besonders auffällig spielt, sondern er hat halt wieder einen eklatanten Patzer drin gehabt, der zu einem direkten Gegentor geführt hat. Und boah, ich weiß halt nicht, wie lang Bayern ihm dann noch die Chance geben möchte. Immer wieder aufs Neue. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass Bayern da in der Innenverteidigung noch was macht, ne? Eben Tah oder jemand anderes noch auf den letzten Drücker, aber ich glaube jetzt speziell mit Blick auf den kommenden Spieltag sollte man mit Dyer rechnen. Also ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Dyer starten wird gegen Freiburg.
Wie viele Punkte wird er machen, wenn er startet?
Also ich sag so, als Starterspieler 100 Punkte plus sind drin.
Ja, auf jeden Fall. Ganz auf Lock.
Aber du hast doch auch ein Gefühl, Dyer wird starten, oder?
Ja, 100%. Also ich, von meinen 100% würde ich schon, also nach so einer Leistung, das kann sich ein Kompany nicht leisten, den dann nochmal da hinten hinzustellen. Der wird sich ja auch seinen Namen da jetzt nicht kaputt machen als Trainer. Ja. Nach so einer Leistung da so einen wieder ins Risiko da gegen, nein. Dyer, auf jeden Fall. Gehen wir weiter nach Dortmund, mein JG. Doppelpack, MVP-Performance. Leute, ich schwör's euch, der wird MVP nächstes Spieltag. Ihr habt es zuerst hier im Podcast gehört. Alter, ich hau hier heute die Hottakes wieder raus. 250 plus Performance.
Aber
egal, ich sag über 300. MVP ist immer über 300 so im Schnitt.
Okay.
Ich sag 345 Punkte Jamie Gittens.
Ich sag auch, er wird mindestens einen Scorer liefern. Ob er schlussendlich MVP wird.
Er wird MVP.
Das sei mal dahingestellt. Aber wenn es danach geht, Vielleicht haben wir auch nach Spieltag 2 hier aus dem Podcast die 100%-Quote. Ich letzte Woche Kramaric, du jetzt vielleicht Jamie Gittens. Also mit dem solltet ihr gehen. Oder das solltet ihr bei Kickbase in den MVP-Post solltet ihr mit Jamie Gittens 345 Punkte kommentieren.
Da mache ich 346. Zwei Wolfsburger, die du noch benannt hast. Genau, halt, einen hatten wir gerade schon.
Genau, den Bornau, den wir schon ausführlich diskutiert haben. Ich glaube, gegen Kiel, wenn sie zu Null spielen, dann macht er da seine 150 plus. Auch mit Gegentor sage ich, kann es ein grüner Balken werden. Also, das ist auch so einer, da sehe ich mich auch in den Challenges. Der wird da auf jeden Fall.
Schön. Ja, dafür perfekter Kandidat.
Und wir haben noch Fischer. Der rechte Schienenspieler hat gegen Bayern auch in der Startelf gestanden und sieht auch alles danach aus, als würde er jetzt auch am kommenden Spieltag gegen Kiel in der Startelf stehen. Da bin ich mir halt, was Punktepotenzial angeht, noch nicht so sicher, weil ich glaube, dass er nicht so viele Aktionen bekommen wird, nicht so viele Spielanteile, sondern einfach mehr so ein Spieler ist, der einfach da ist, so, ne, und dann einfach so ein bisschen seinen Job erledigt. Deswegen sage ich da mal so 70 Punkte plus. Wie können es bei Fischer werden?
Super. 100-Plus-Kandidaten haben wir noch. Union Berlin, Freitagabend gegen St. Pauli. Schön, mega, Vollgas, geiles Spiel, Flutlicht. Finde ich jetzt schon mega geil, das Spiel. Laszlo Benesch, als wäre er nie weg gewesen, als hätte er noch nie zweite Liga gespielt. Wieder da und hat ein bombastisches Spiel abgeliefert. Ne? Und ich glaube, der könnte jetzt nochmal, ja, wird auch starten, bin ich auch ganz, ganz sicher. Und 100 plus gegen St. Pauli, locker drin.
Heimspiel, Scorer, ne? Kam rein, hat den Punkt gesichert gegen Mainz, hat ein Tor gemacht. Das sollte eigentlich mit der Startelf belohnt werden, weil sich jetzt auch andere Konkurrenten auf seiner Position nicht so mit Ruhm bekleckert haben gegen Mainz, als dass man jetzt sagt, okay, die Startelf bleibt unverändert. Also ich glaube schon, dass Benesch sehr, sehr gute Startelf-Chancen hat. Es ist das Freitagsspiel, das heißt, wir können die offiziellen Aufstellungen einsehen. Wenn er auf dem Markt ist, packt den definitiv ein und plant den auch für eure Challenges ein. 100 Punkte plus, Heimspiel an der Alten Försterei.
Ja.
Guter Standardschütze, guter linker Fuß. Why not?
Why not zu sagen, danke für wieder diese illustre Runde, Simon. Wir hören jetzt gleich den Sieger des ersten Spieltags unserer Punktelieferanten Matchday Challenge in seinem Outro. Und mir bleibt nichts anderes mal wieder zu sagen, außer zu sagen, vielen Dank dafür, Simon, für wirklich eine extrem geile Episode wieder. Eine tolle Vorbereitung auf den nächsten Spieltag. Leute, arbeitet an euren Teams. Das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere jetzt in den ersten Spieltagen der Saison hier nicht abreißen zu lassen und die Punkte einzuheimsen. Aber dafür sind wir für euch da. Und schreibt uns auch gerne an, gebt uns die Kritik weiter. Wie gesagt, wir sind für euch da und versuchen alles so gut wie möglich und so best wie möglich auch zu beantworten. Simon, ich gehe jetzt noch ab messen und freue mich dann am Wochenende wieder vor dir zu stehen und diesmal in der Creator Liga und in der Punktelieferanten Matchday Challenge. Bis dann, mein Bester.
Da werde ich natürlich alles daran setzen, dass beides nicht eintrifft. Mich muss man erstmal schlagen. Ich werde da sicherlich, vielleicht auch in Kombination wieder mit meiner Freundin, ein ganz starkes Punktelieferanten Championship Team aufstellen und das ist mit allen Wassern gewaschen. Also die werden abreißen. Noch und nöcher. Darauf kannst du dich verlassen. Mach's gut.
Servus.
Hallo.
Hier ist der Janik aus Gotha. Ich bedanke mich für meine 3 Monate Membership. Ich grüße die gesamte Mannschaft vom ESV Lokota und meine Kickbase-Gruppe The Royals. Ja, bis später. Nur die SGD.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.